Wir sind jetzt am Anfang von dem Telesummit 2024. Ich bin Johanna Philippi und ich habe die absolute Ehre, jetzt den ersten Workshop halten zu dürfen. Und Patty hat es so organisiert, dass wir mit einem deutschen Workshop starten können, bevor die ganzen englischen losgehen. Das heißt, herzlich willkommen an alle, die jetzt schon da sind. Wir sind ein bisschen vor 17:30 Uhr, das heißt, es werden wahrscheinlich noch ein, zwei eintrudeln und nach sich anmelden. Und deswegen lege ich noch nicht mit dem Workshop los, sondern begrüße erstmal. Das letzte Telesummit hat vor 2 Jahren stattgefunden und es ist wundervoll, dass es jetzt wieder ein neues gibt. Deswegen herzlich willkommen an alle, die sich anmelden bei diesem wunderbaren Barbara Share Event. Es ist absolut entzückend, dass Patty das wieder auf die Beine gestellt hat und dass wir Barbara Shares Arbeit weiter genießen können, dass wir weiter von ihren tollen Lehren und Ideen profitieren können und dass ihre Arbeit weitergeht. Wenn ihr euch anmeldet, werdet ihr feststellen, dass euer Mikrofon automatisch auf Mute, auf leise gestellt ist. Außer bei Fragen, die ich in die Runde stelle, dann dürft ihr euch praktisch entmuten, indem ihr auf das rote Mikrofon geht. Aber ansonsten ist einfach die Audioqualität um Klassen besser, wenn alle außer der Rednerin auf leise gestellt sind. Das ist so der Normalfall. Sollte es irgendwo laut werden, dann kann Patty, glaube ich, auch den Lautsprecher ausschalten, dann passt das auch wieder. Ich sag mal, bevor ich mit meiner Selbstvorstellung und dem Workshop loslege, legt euch am besten Stift und Zettel zurecht, denn es wird auch so kleine Selbsteinschätzungsübungen geben, bei mir mindestens eine und später sicherlich auch, wenn ihr da noch dabei teilnehmt. Und jetzt haben wir gut nach halb und ich glaube, ich lege mal los. Mein Name ist Johanna Philippi. Ich bin jetzt das zweite oder dritte Mal beim Telesummit. Ich habe 2017 schon mal gesprochen. Manche kennen mich vielleicht von meinem Blog als Jana Lindberg. Als Jana Lindberg blogge ich und das verdanke ich auch Barbara Share. Ich habe damals mit Patty an dem Right Speak 2017 teilgenommen und zu dem Telesummit habe ich meinen Blog eröffnet und seither blogge ich brav jeden Monat und ich schreibe über Scannertum und darüber, wie Menschen mit vielen Interessen, aber auch sensible Menschen gedeihen und ihre kreativen Sachen machen können. Im normalen Leben bin ich in der Beratung angestellt und helfe Menschen in Umbruchssituationen. Und ich habe ein blumiges Studium der nordischen Sprachen, Psychologie und Pädagogik, was mich sofort als Scannerin ausweist, also als Frau mit vielen Interessen. Es war immer mein Ziel, Schriftstellerin zu sein. Das konnte ich schon in der Grundschule so benennen. Und letztes Jahr haben dann meine Co-Autorin und ich unseren Traum wahrgemacht und ein Buch geschrieben und im Self-Publishing veröffentlicht. Der Grundgedanke war damals schon in Right Speak gelegt und letztes Jahr haben wir das wahrgemacht. Und dieses Buch heißt Hochsensibilität und seelische Gesundheit. Es ist ein Praxisratgeber und darin fassen wir die neuesten Erkenntnisse zur Hochsensibilität in allgemein verständlichem Deutsch zusammen und brechen es runter auf, welche Schwierigkeiten haben Hochsensible, wer ist überhaupt hochsensibel, wie wirkt sich das auf die seelische Gesundheit aus? Denn, Spoiler Alert, das wirkt sich auf die seelische Gesundheit aus. Und was können wir denn tun, um in unseren Wohlfühlbereich, in unseren funktionalen Bereich immer wieder zurückzukommen und da zu gedeihen und unseren eigenen Beitrag in der Welt zu machen? Ich starte mit einer Story aus meinem eigenen Leben zum Thema Sensibilität. Mit 17 ging ich auf eine ersehnte Klassenfahrt. Und es waren zwei, drei verschiedene Altersstufen, die da mitfuhren nach Griechenland. Ich hatte Latein an der Schule und Griechisch und wir hatten all diese Orte besprochen und jetzt sollten wir also die Tempel sehen und außerdem natürlich in Griechenland herumreisen, das Ganze mit dem Zug und mit dem Bus. Und ich mochte die Leute, die dabei waren. Für mich völlig rätselhaft, ich war oft genervt, entnervt, immer wieder erschöpft, abends beim Essen dann völlig geflutet, müde, nervös. Und an einem Ereignis, wo wir abends dann einmal am See hätten baden können, blieb ich im Hotelzimmer und sagte, ich kann nicht mehr. Nein, ich gehe nicht mit. Und ich habe mich nicht verstanden. Ich war verzweifelt, ich wäre gerne mitgegangen, aber ich konnte einfach nicht mehr und habe gemerkt, ich muss jetzt meine Antennen mal entknittern. Und damals hatte ich keine Worte für diese Erfahrung. Ich habe mich nicht verstanden. Ich konnte es nicht erklären. Wenn ich gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich mich einfach als hochsensibel eingeordnet und ich hätte gesagt, Leute, ich brauche mal ein bisschen Downtime, ich bin überreizt und vielleicht hätten es die anderen sogar begriffen. Aber das erste Buch darüber erschien erst 10 Jahre später. Elaine Aron hat dieses Buch geschrieben und ihr ging es als Mädchen nicht anders. Sie war ein sehr introvertiertes Mädchen und sie sagt, sie hat sich daheim vor dem Chaos in ihrer Familie versteckt, ist Schülern aus dem Weg gegangen und im Studium der Psychologie, das sie dann aufnahm, saß sie oft genug heulend am Klo. Und letztlich konnte sie sich nicht mehr anders helfen, als dass sie in eine Therapie ging, was übrigens mehr Hochsensible machen als andere. Und da kam so dieser Aha-Moment. Die Psychotherapeutin von Elaine Aron hörte sie sich an und sagte, aber es ist doch kein Wunder, dass Sie so reagiert haben. Sie sind ja auch hochsensibel. Und Elaine Aron sagte, ja, was heißt das hochsensibel? Und die Therapeutin sagte, na, ich bin ja auch mehr sensibel als andere und viele, die ich mag, Freunde, sind alle hochsensibel. Wir ticken eben anders. Und Elaine Aron sagte, ja, ist das so? Und fing an, Interviews zu führen. Qualitative Interviews als Psychologin. Sie fing an, die auszuwerten und Fragebögen zu entwickeln. Und die wurden von Anfang an statistisch begleitet von ihrem Ehemann, ein bekannter Statistikprofessor. Und das bedeutet, von Anfang an wurde Hochsensibilität von ihr wissenschaftlich begleitet und erforscht. Ihr Buch Sind Sie hochsensibel? Wurde der absolute Renner. Stieß intensive internationale Forschung an und ist heute fast schon wie ein Standard, der überall genannt wird, wenn das Thema genannt wird. Ohne Elaine Aron hätte es den Begriff nicht gegeben, highly sensitive, erhöht sensibel, hochsensibel, und ohne sie wären wir nicht da, wo wir heute sind. Inzwischen wird Hochsensibilität viel diskutiert in sozialen Medien und in Büchern, und viele fragen sich dann, ist das jetzt ein Hype? Muss jetzt unbedingt jeder hochsensibel sein? Ist es überhaupt wissenschaftlich? Und dazu haben wir in dem Buch, was wir geschrieben haben, klare Antworten. In den letzten 20 Jahren hat sich ein ganzer Forschungszweig entwickelt zur Umweltsensitivität mit eigenen Kongressen, mit verschiedenen Professoren, die daran arbeiten. Wenn du dich jetzt fragst, was ist Sensibilität eigentlich? Was ist Hochsensibilität? Dann kann ich sagen, Sensibilität an sich haben alle lebendigen Wesen. Das bedeutet, wie sehr sie und auf welche Weise sie auf ihre Umwelt reagieren. Und diese Reaktion ist eben unterschiedlich. Und diese Unterschiede, die sind nachgewiesen bei über 100 Tierarten, also Fruchtfliegen, Fische und Säugetiere haben auch diese Aufspaltung in mehr sensibel und weniger sensibel. Die sensibleren Arten, sind vorsichtiger. Die überlegen, bevor sie was machen und verarbeiten es langsamer und machen dann vielleicht eine gründliche Entscheidung, können auch ängstlicher sein. Das scheint zur Hälfte genetisch zu sein und zur anderen Hälfte durch die Umwelt geprägt. Inzwischen haben wir genetische Tests. Also es gibt Gene, die mehr auf Sensitivität hinweisen. Und ganz spannend, man würde vielleicht denken, es gibt die sensiblen Menschen und die nicht so sensiblen. Oder es gibt die sensiblen und die normalen. Inzwischen ist es klar, dass das so nicht stimmt. Man dachte auch, 15 bis 20% der Menschen sind jetzt hochsensibel. Das hat er nun auch herausgefunden. Weitere Forschungen zeigen, es gibt drei Gruppen. Die Hochsensiblen werden genannt die Orchideen. Sie blühen sehr schön, aber sie brauchen spezielle Bedingungen. Die können nicht überall wachsen. Die Orchideen sind 31% der Bevölkerung. Und zwar unter Frauen, unter Männern und in allen Ländern, wo es bisher gemessen wurde, mit Fragebögen oder auch eben genetisch. Diese Hochsensiblen sind tendenziell und introvertierter, aber nur zu 70%. Es gibt auch Extravertierte. Und sie reagieren insgesamt stärker auf die Umwelt und sind emotional auch empfindlicher und empfänglicher. Und dann gibt es 29%, die sind robust. Das sind die Löwenzähne, die schaffen sich schon ihren Platz und sprengen auch mal den Asphalt, sind unempfindlich. Sie reagieren emotional weniger stark und sind tendenziell extravertierter. Und damit bleibt eine Gruppe von 40 Personen, für 40%, die jetzt inzwischen Tulpen genannt werden, das sind die Normalsensiblen. Die sind aufs eine sensibler, aufs andere nicht so gemischt. Die können ein bisschen, können intro sein oder extravertiert und unterscheiden sich einfach, aber sind nicht besonders empfindlich. Jetzt fragst du dich vielleicht, woran merke ich denn, ob ich hochsensibel bin oder ob zum Beispiel meine Freundin, mein Partner, Leute in meiner Arbeit hochsensibel sind. Die Merkmale sind, dass wir die Informationen und Reize gründlicher verarbeiten, die stärker auf uns einwirken und das führt auch zur Gefahr der Überstimulation, also zu viel Licht, zu viel Lärm. Und ein Einkaufszentrum kann einem was ausmachen, der öffentliche Nahverkehr, zu viel Parfüm bei der Person, die neben mir sitzt, zu viel emotionale Wahrnehmung. Wenn man zum Beispiel in einer sozialen Situation ist und nimmt unheimlich viel wahr, was die einen denken und die anderen fühlen, dann ist man irgendwann überstimuliert, weil man einfach zu viele Reize hat. Jede Person der Welt kann überstimuliert werden, das ist ein normales Phänomen, aber die Hochsensiblen sind es einfach früher. Und dann brauchen sie wieder eine Downtime, um sich zu erholen. Auch gehört zur Hochsensibilität die intensivere Gefühlswahrnehmung und die Empathie. Und wir haben feine Detailwahrnehmung. Also das würde zum Beispiel positiv sein in der Kunst, wo man sagt, oh, ist das ein schöner Grünton? Oder diese Musik, die bringt mich zum Weinen, das ist ja so wunderschön, hörst du diese Harmonien? Und das ist eigentlich ein neutrales Merkmal, gründlicher und intensiver wahrzunehmen. Es hat natürlich seine Probleme. Hochsensible sind höher stressempfindlich, sind leichter überreizt, wie ich gesagt habe, haben mehr Ruhebedarf, spüren aber auch mehr Anspannung. Und weil sie andere Bedürfnisse haben, eben auch mal eine Rückzugzeit bräuchten oder vielleicht nicht so mitlaufen bei allen und sagen, ich bräuchte es jetzt anders, fangen sie sich im Laufe ihres Lebens, Kindheit, Familie, Schule, Jugend, auch im Arbeitsleben, dann unschöne Sätze ein, so wie, sei doch nicht so empfindlich oder du brauchst auch immer eine Extrawurst. Und diese Sätze, die kreisen dann in uns. Wir verinnerlichen ja das, was zu uns in einer starken Emotionalität gesagt wird, öfter mal. Also Hochsensibilität an sich ist nicht gut oder schlecht, sie hat beide Merkmale, aber sie erfordert eben einen anderen Umgang und das versteht die Welt oft nicht. Das macht es uns noch ein bisschen schwerer. Worum es uns jetzt geht mit diesem Buch, Hochsensibilität und seelische Gesundheit, Praxisbuch, uns geht es darum, dass die Menschen sich besser verstehen.
Oh, English language. So I still have another 15, 20.
Ja. Wir sind gerade beim deutschen Teil und wir werden um 18 Uhr geht es in den englischen Teil über. Genau. Also mit dem Buch geht es uns darum, dass wir Menschen unterstützen, sich selbst zu erkennen, richtig einzuordnen und dass sie sich dann selbst besser coachen können, damit sie ihre ganzen Vorteile, die emotionale Intelligenz, die kreative Wahrnehmung und Begabung, dass sie die besser nutzen können. Jetzt kommt eine erste kleine Übung. Ich hoffe, du hast Stift und Zettel vor dir. Das ist eine Selbsteinschätzung deines Sensibilitätstyps. Natürlich gibt es mehr Material dazu im Buch, aber ich jetzt so als Schnellschuss sozusagen. Wo würdest du dich im Spektrum der Sensibilität einordnen? Wenn du weißt, es gibt drei Gruppen. Die Orchideen, 31%, speziell empfindlicher, wahrnehmungsfähiger, sensibler. Die Tulpen, 40%, normal sensibel mit verschiedenen Sensibilitäten. Und dann die robusten Typen. Wo würdest du dich einordnen? Und jetzt nenne ich noch ein paar Merkmale, die können wir jetzt nicht durchgehen, aber es gibt auch introvertierte Menschen und extravertierte Menschen und Menschen, die sind ambivert, also beides, von beidem etwas. Wo würdest du dich da einordnen? So auf Anhieb. Oder es gibt Low Sensation Seeker, denen reicht es oft aus, daheim zu bleiben oder immer dasselbe zu tun. Und High Sensation Seeker, die suchen starke Reize, die wollen Abenteuer erleben. Die gibt es auch unter den Hochsensiblen. Und natürlich gibt es auch ADHS, Autismus-Spektrum, Hochbegabung. Einfach mal, dass du das im Blick behältst. Jetzt hast du vielleicht ein paar Notizen gemacht. Das eigene Profil erstellen und sich selbst besser verstehen bedeutet, dass du dir individuell gerecht werden kannst. Und das ist die Reise, um die es geht. Jetzt haben wir gerade auf Sensibilität geschaut. Teil 2 von dem Vortrag jetzt. Jetzt geht es um Stress. Stress und seelische Gesundheit. Ich nehme nochmal mich als Beispiel. Ich bin in einer besonderen Familie aufgewachsen, kulturell offen, sozial engagiert, sehr hilfsbereit, freundlich, mit vielen verschiedenen Interessen, im Nachhinein betrachtet Scanner, kreativen Fähigkeiten, sehr sensibel. Und ich habe mich immer gefragt, warum haben wir so einen Stress? Wir haben uns mit unseren ne negativen Emotionen gegenseitig angesteckt. Es gab seelische Belastungen und ich habe mich gefragt, muss das so sein? Ich habe mich auf die Suche begeben und bin eigentlich seither auf der Reise herauszufinden, wie können denn Leute wie wir gedeihen? Und das hat letztendlich auch zu diesem Buch geführt. Jetzt ein paar Informationen zur sensiblen seelischen Gesundheit. Ich habe zwei schlechte Nachrichten für dich und eine gute. Die schlechte ist, die erste ist, Hochsensible reagieren ja stärker auf ihre Umwelt und werden dadurch auch mehr gestresst. Das ist Fakt und das lässt sich beweisen, also nachweisen. Wurden viele Studien gemacht, die wir im Buch auch zitieren. Und die zweite schlechte Nachricht, das wirkt sich auf die seelische Gesundheit aus. Tatsächlich, es ist nicht nur ein Gefühl, wenn du dir denkst, wenn du bei den Sensiblen bist oder wenn du sensible Menschen kennst, boah, Mensch, haben die immer einen Stress. Ja, haben sie wirklich. Und sie haben auch mehr Ängste und öfter Depressionen und andere Bilder. Das ist krass und traurig. Und es wirkt sogar so, dass diese Stressempfindlichkeit die Zellalterung beschleunigt. Das heißt, wir müssen das super ernst nehmen. Wir sind auch von den Rahmenbedingungen stärker abhängig. Das heißt, Hochsensible, die unter schlechten Bedingungen aufwachsen, die keinen Support haben oder die einen hohen Stress oder vielleicht Trauma in der Familie haben, die neigen dazu, stärker seelische Probleme zu entwickeln. Und es wird jetzt höchste Zeit für die gute Nachricht. Hochsensible reagieren stärker auch auf Therapie, Beratung und Selbstfürsorge. Hochsensibilität ist einfach eine Medaille mit zwei Seiten. Und ich kann dir deswegen sagen, alles, was du für dich tust, jedes Tool, was du dir aneignest, wird dich stärker positiv beeinflussen als Leute, die weniger sensibel sind. Also jetzt nimm jemand zum Beispiel mit einer geringeren Sensibilität und die haben eine wirklich starke Depression. Wenn die in Therapie gehen, ist es schwerer für sie, davon zu profitieren, als wenn jemand mit einer Sensibilität, mit einer erhöhten Sensibilität in Therapie geht oder irgendwelche eine Reha macht, in einen Kurs geht, einen Yogakurs, einen Atemkurs, Bücher liest, Atementspannung zu Hause übt und so weiter. Das heißt, es geht im Grunde um die Entscheidung, wie will ich meine Sensibilität leben? Und ernst zu nehmen, dass du gestresster bist und dass das eine Aufgabe ist, das ist wie ein Aufgabenpaket, was dir zugewandert ist. Ich muss mich um mich kümmern, mehr als andere. Und es ist okay. Alle Hochsensiblen sind so, mehr oder minder, wir sind unterschiedlich. Aber wenn du so empfindest, nimm es dir nicht übel. Du hast es dir nicht rausgesucht. Es geht darum, aus diesem Paket das Beste zu machen, sodass du die Rahmenbedingungen bekommst, mit denen du dann deine Potenziale leben kannst. In unser Buch haben wir 60 Übungen gepackt. Wir mussten uns wirklich ganz schön zusammenreißen, um die auf 60 runterzukürzen. Es gibt so viele gute Tools und es ist jetzt hier auch nicht Raketenwissenschaft, sondern das ist zugänglich. Das sind Achtsamkeitsübungen, Übungen aus verschiedenen Therapien, Entspannungsübungen, Wahrnehmungsübungen, die wir einfach zusammengestellt haben. Als ein Beispiel machen wir jetzt die zweite Übung. Und zwar, lehn dich mal zurück, mach es dir für einen Moment bequem. Du wirst feststellen, wie viel Entspannung in einer Minute möglich ist. Die erste Atemübung, ich leite zwei Atemübungen an. Atem hat den Vorteil, wir haben ihn immer bei uns und im Allgemeinen kümmert er sich um sich selbst. Aber wenn wir uns der Atmung bewusst zuwenden, können wir unmittelbar unser Wohlbefinden verbessern, sofort. Übung 1 ist einfach die Atemachtsamkeit. Beim Einatmen achtest du einfach aufs Einatmen. Beim Ausatmen achtest du aufs Ausatmen. Und das machst du dreimal. Beim Einatmen achtest du drauf, wie die Einatmung so geht. Beim Ausatmen achtest du drauf, wie die Ausatmung geht. Ein und aus. Und wie fühlst du dich jetzt? Vielleicht hörst du Geräusche, vielleicht denkst du, oh je, jemand könnte den Call stören. Und dann atmest du ein und aus. Die zweite Atemübung ist, wenn du einfach deine Ausatmung ein bisschen verlängerst. Du atmest vielleicht 4 Takte ein, 1, 2, 3, 4 und 6 aus. Aus, 2, 3, 4, 5, 6. Ein und aus und etwas verlängert ausatmen. Diese Übung aktiviert den Parasympathikus. Das ist das Beruhigungssystem. Unser Aufregungssystem aktiviert sich oft sehr, sehr bereitwillig von selber, aber der Parasympathikus, den können wir zuschalten mit dieser Atemübung. Kannst dir kurz überlegen, wie es dir damit ging. Und jetzt willst du dich vielleicht mal dehnen und strecken, deinen Zustand wieder ändern, von der Entspannung in die Aktivierung. Wenn ich in den letzten Teil von dem Vortrag übergehe, Teil 3, seelische Selbstfürsorge. Das ist der Kern unseres Buches. Was bieten wir in unserer Hochsensibilität und seelische Gesundheit Praxisbuch? Wir haben wissenschaftlich fundierte Hintergründe zu seelischen Problemen zusammengetragen. Und zwar für typische Krankheitsbilder, und zwar für Nervosität, Angst, Depression, chronische Schmerzen, Burnout, Schlafstörungen und Trauma. Und es gibt für jeden Bereich praktische Übungen und Informationen, damit man sich selbst eben besser einordnen kann. Unsere Erfahrung, wenn du dich einordnen kannst, dann wird dir vieles begreiflich und dann bist du dir auch nicht mehr so böse. Ihr erinnert euch doch an mein Beispiel aus der Klassenreise am Anfang. Ich war überstimuliert, ich war mit Eindrücken und emotional, visuell total überflutet und ich hatte zu wenig Gelegenheit zum Rückzug und zur Regeneration. Wenn ich das immer so hätte, dann wäre das wirklich schwierig geworden. Und es war ja oft genug auch so, ne? Wir haben ja eine gesellige Gesellschaft. Heute weiß ich, was mir geholfen hätte. Jetzt mal nehmen wir nur das Beispiel Nervosität. Ich kann mich beobachten. Das ist eine Selbsthilfemöglichkeit. Ich kann beobachten, in welchen Situationen kommt die Nervosität. Und dann kann ich versuchen, gegenzusteuern. Ich kann früher mal einfach auf die Toilette gehen oder um einen Block gehen, einfach mich für einen Moment zurückziehen. Ich kann lernen, mein Aufregungslevel einzuschätzen und früher reagieren. Ich kann sagen, bin ich gerade noch in dem Zustand, wo ich gut agieren kann, oder ist mir langweilig, oder bin ich gerade im idealen Bereich von mir? Und beispielsweise haben wir für Nervosität 4 Tools vorgeschlagen: Achtsamkeitsmeditation, freundliches inneres Selbstgespräch, eine Liste von Tipps für Reizüberflutung. Also für jede von den möglichen Krankheitsbildern gibt es Hilfen, die wir in dem Fall zusammengestellt haben. Und was ich dir jetzt noch ans Herz legen möchte und mit euch üben möchte, eine Übung in diesem Teil 3, die auch den Vorteil hat, dass ihr sie jederzeit jetzt sofort anwenden könnt. Und zwar ist das der Open Focus. Das ist flexibel und in jeder Umgebung anwendbar. Es ist sehr beruhigend. Ich erkläre mal kurz, was es ist. Open Focus bedeutet, dass du von deinen Gedanken weggehst zur Raumwahrnehmung. Die Gehirnhälfte, die sehr gut ist in Angst und Sorgen und in Planung und in Grübeln, das liegt alles etwa in der gleichen Gehirnhälfte, die nimmt keinen Raum wahr. So, wenn du jetzt sagst, ich schaue von hier auf die andere Wand und nehme den Raum dazwischen wahr. Wenn du sagst, ich schaue auf den Bildschirm und ich nehme wahr, wie viel Platz ist zwischen mir und dem Bildschirm. Wenn du deine Hände nimmst und schaust sie an, bewegst sie aufeinander zu und siehst den Raum zwischen deinen Händen. Und wenn du den Raum zwischen deinen Augen wahrnimmst und den Raum in deinem Körper, vielleicht deinen ganzen Bauch- und Brustraum, einfach auf den Raum dich konzentrierst, kannst du innerhalb ganz kurzer Zeit zur Ruhe zurückkehren, ohne dass du gedanklich was tun musst. Das ist der Vorteil, du kannst das machen, sogar wenn du von deinem Büro zur Toilette gehst, oder du kannst es machen, wenn du von A nach B gehst. Ja, die nächsten kommen schon, ich merke es schon. Ich habe jetzt noch die Learnings für dich. Was kannst du aus diesem Workshop mitnehmen? Wer besonders sensibel ist, wird sich immer darum kümmern müssen. Du wirst es nicht los. Ohne diese Eigenschaft ist eine sensible Person nicht denkbar. Zweitens, hohe Sensibilität ist eine wunderbare Eigenschaft. Sie kann viele positive Wirkungen bringen und sie bietet auch die Möglichkeit, besondere Kraftquellen zu nutzen. Hochsensible profitieren besonders vom Kontakt zur Natur, zur Kunst, zur Kreativität, zur Spiritualität. Und drittens, je besser hochsensible Menschen in der eigenen Balance sind, desto mehr können sie die Fähigkeiten zum Ausdruck bringen und andere Menschen inspirieren, wie es zum Beispiel Elaine Aron gemacht hat. Ich denke, wir können heutzutage auf niemanden verzichten und ganz bestimmt nicht auf alle Hochsensiblen. Wir brauchen die Unterschiedlichkeit aller Menschen, um als Menschheit davon zu profitieren. Wir brauchen auch dich, und du hast die Möglichkeit, deine Hochsensibilität zu managen, wenn du es bist, oder deine anderen Mitmenschen besser zu verstehen, die hochsensibel sind. Ja. Das war unsere Einführung in die Hochsensibilität. Mehr gibt es in unserem Buch, das du auch auf unserer Webseite findest, www.psy-press.de oder einfach auf Amazon erhältlich. So, I'm through. Do we have time for questions, Patty?
No, we're just about not 3 really. Minutes, so unless you have one very short question.
So, wir haben eine Minute. Möchte noch jemand was sagen, was ihr euch mitnehmt aus dem Talk? Willst du sagen, fühle ich mich hochsensibel, oder habe ich jemanden, an den ich dabei denke?